Willkommen zu unserem Podcast Inside Out – Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über psychologische Sicherheit und werden dabei folgende und ähnliche Fragen beantworten. Was ist psychologische Sicherheit? Welchen Mehrwert hat psychologische Sicherheit für Teams? Und was können Führungskräfte tun, um psychologische Sicherheit zu fördern? Mein Name ist Sina Feuerstein, ich bin Psychologin, Betriebswirtin und Beraterin bei M19 und spreche heute mit meinem Kollegen Thomas Genalzig. Hallo Thomas.
Hallo Sina.
Bevor wir starten, stell doch auch du dich unseren Zuhörern mal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin Thomas Genalzig, von Grundberuf her Psychologe, Psychoanalytiker und Organisationsberater und habe die Firma M19 mitgegründet.
Ja, danke dir. Ich freue mich heute mit dir über psychologische Sicherheit zu sprechen und bin gespannt, was auch du uns erzählen wirst. Aber bevor wir loslegen, starten wir natürlich wie immer mit unserer Einstiegsfrage. Warum lohnt es sich denn heute zuzuhören?
Es lohnt sich zuzuhören, weil die Zuhörerinnen verstehen werden, was sich hinter dem allgemeinen Begriff psychologische Sicherheit verbirgt. Und was in einem Team passiert, wenn das Team das schafft, mehr psychologische Sicherheit herzustellen? Und schließlich, was eine Führungskraft dafür tun kann, um psychologische Sicherheit zu fördern?
Ja, dann werden wir ja im Laufe auf diese einzelnen Themen eingehen. Und vielleicht starten wir aber wirklich mal mit dem Ursprung des Konzepts. Wie ist denn das Konzept entstanden?
Das Konzept der psychologischen Sicherheit wurde zuerst in den 60er Jahren vom Organisationsentwickler Edgar Schein und Warren Bennis eingeführt. Und die haben sich im Zusammenhang mit Veränderungen in Organisationen mit der Frage beschäftigt, unter welchen Bedingungen können Teams besser eine Veränderung meistern und wann fällt es ihnen schwerer? Und sie haben beschrieben, dass sich Teams dann besser weiterentwickeln können, wenn sie sich miteinander sicher fühlen, weniger Angst haben und darum neue Schritte leichter gehen können. Mhm. Dieses Konzept wurde nicht besonders stark ausgeführt bei Schein und Bennis. Es bekam ja dann erst eine große Bekanntheit, als Amy Edmondson das aufgegriffen hat. Und Amy Edmondson hat 1999 als Harvard-Professorin das Konzept psychologische Sicherheit ausführlich beschrieben. Kannst du uns beschreiben, was dann passiert ist, damit es später noch bekannter wurde?
Ja, du deutest auf die Google-Studie hin. Es war tatsächlich so, dass um das Jahr 2016 herum die New York Times einen Artikel veröffentlicht hat, wo sie auf eine Studie von Google hingewiesen hat, und zwar die Studie Aristoteles. In der Studie hat Google 180 Teams begleitet und befragt, um herauszufinden, was macht denn Hochleistungsteams tatsächlich aus. Und die Ergebnisse haben aufgezeigt, dass es nicht unbedingt der durchschnittliche IQ der Teammitglieder ist oder dass es die Diversität der Teamzusammensetzung ist, sondern dass es darum geht, wie Teammitglieder miteinander umgehen. Und obwohl diese Studie sehr bekannt ist und auch der Artikel in der New York Times sehr bekannt ist und die Studie dadurch nochmal dazu beigetragen hat, dass es deutlich mehr und nach wie vor auch entstehende Forschung zu dem Konzept der psychologischen Sicherheit gibt, ist, finde ich, an der Stelle wichtig zu sagen, dass es kaum bis gar keine Dokumentation zu der Studie von Google gibt. Also es gibt diesen New York Times Artikel, der immer wieder zitiert und erwähnt wird, aber Google selbst hat sich zu dieser Studie nicht geäußert. Vielleicht sage ich noch kurz was zur Definition von psychologischer Sicherheit, bevor wir dann auch auf die 5 Elemente kommen, die du, Thomas, ja gerade schon angesprochen hast. Also im Prinzip heißt psychologische Sicherheit, eine vertrauensvolle Atmosphäre in einem Team herzustellen. Und zwar so eine Atmosphäre, in der alle Teammitglieder das Gefühl haben, sich offen äußern zu können, offen die Meinung sagen zu können, ohne dass sie die Sorge haben, abgewiesen zu werden oder auch negativ sanktioniert zu werden. Und es geht dabei nicht darum, immer nett zu allen anderen zu sein. Also man darf durchaus und man soll durchaus auch mal Dinge kritisch diskutieren. Es soll aber eben dabei darauf geachtet werden, dass ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander gepflegt wird und eben dadurch in der Gruppe oder im Team das Gefühl entsteht, eine Sicherheit zu haben, zwischenmenschliche Risiken eingehen zu können und eben auch die eigene Meinung mal zu äußern. Ja, aber vielleicht kommen wir nochmal zu den jetzt schon zweimal erwähnten 5 Elementen.
Sehr gerne. Mir gefällt an deiner Definition, dass du beschreibst, Sprechen in Gruppen und in Teams ist mit Risiko behaftet. Die anderen können über mich lachen, meine Idee gilt als die schlechteste, ich werde ignoriert. Das sind Dinge, die wir alle aus dem Arbeitsleben kennen. Und bei der Erzeugung von psychologischer Sicherheit geht es darum, dies gering zu halten und eine Art Netz unter das Team zu spannen.
Ein Auffangnetz.
Ja, das heißt, wenn was passiert, passiert nichts Schlimmes. Und in Gruppen passiert ja immer was. Also was sind nun die 5 Elemente? Das erste Element hast du eigentlich schon implizit gesagt. Es geht darum, offen die eigene Meinung äußern zu können. Das ist im ersten Schritt leicht, wenn ich eine Idee habe. Aber es ist im zweiten Schritt schwer, wenn ich weiß, die Mehrheit der Gruppe sieht es anders oder mein Chef sieht es anders. Mhm. Psychologische Sicherheit bedeutet, ich sage, Sina, obwohl ihr es nicht wollt, glaube ich, müssen wir doch in eine andere Richtung gehen.
Dann mache ich weiter mit dem zweiten Element. Das zweite ist, jeder spricht gleich viel. Und damit ist nicht gemeint, dass in jeder Teamsitzung alle zu Wort kommen müssen und jeder seine 5 Minuten Redeanteil auch bekommt. Aber gemeint ist damit, dass über einen gewissen Zeitraum und über die verschiedenen Teamsitzungen hinweg darauf geachtet wird, dass jeder einen relativ ausgewogenen Redeanteil hat und dass vor allem auch die Personen, die sich gerne mal zurücknehmen oder eher still sind, dazu aktiv eingeladen werden, auch was zu sagen.
Das finde ich auch ein ganz tolles Element, weil das hat ja einen Einfluss darauf, wie man eine Teamsitzung leitet. Mhm. Wenn wir merken, dass Teilnehmer ruhig sind, dann fragen wir sie, was geht in deinem Kopf vor, was wir noch gebrauchen können. Mhm. Mir hat auch gefallen, als wir die Forschung uns angeschaut haben, dass einfach die Sprechzeiten der Leute aufgenommen wurden und dass man dann sagen kann, auf Dauer sind die Sprechzeiten wirklich vergleichbar. Mhm. Und das führt mich zum nächsten Punkt, der die soziale Empathie beschreibt. Soziale Empathie heißt, ich bin in der Lage, in der Gruppe mich in die anderen hineinzuversetzen und einzufühlen. Übrigens, soziale Empathie hat man mit Blickkontakt gemessen, weil man nämlich weiß, Leute, die sich mehr angucken, können sich leichter in andere hineinversetzen. Und wer die anderen nicht anguckt, hat es schwerer, empathisch zu sein. Wir haben ja viel diskutiert, warum ist es soziale Empathie? Mhm. Ich glaube, damit kommt zum Ausdruck, es geht nicht nur darum, sich mal in einen hineinzufühlen, sondern die soziale Situation der Gruppe innerlich mitlaufen zu lassen und zu überlegen, was kann ich zumuten? Mhm. Soziale Empathie ist sozusagen das Korrektiv von offen die eigene Meinung sagen. Wenn es zu viel ist, höre ich auf.
Ja, also die eigene Meinung sagen und gleichzeitig aber auch die soziale Empathie immer mitschwingen lassen und sich zu überlegen, ist es denn jetzt noch an der richtigen Stelle? Also wenn ich dir heute schon 2-mal eine Rückmeldung gegeben habe, dann kann ich zwar offen die Meinung äußern und dir noch eine dritte geben, es ist aber vielleicht auch oft nicht schlecht, mal darauf zu achten, ob das an der Stelle angebracht ist oder ob man es auf einen anderen Tag verlagert. Da machen wir vielleicht auch gleich mit dem 4. Element weiter und das ist Fehler als Lernproblem oder auch Lernchance zu sehen. Und ich glaube, der Titel dieses Elements sagt es im Prinzip schon. Es geht darum, aus den Fehlern auch zu lernen und es zuzulassen, aus Fehlern lernen zu können, sprich Fehler nicht zu sanktionieren oder zu bestrafen, sondern sich im Team auch die Zeit zu nehmen und den Raum zu schaffen, darüber zu sprechen. Warum ist dieser Fehler passiert? Wie können wir in Zukunft darauf achten, dass es nicht passiert? Und was nehmen wir eben daraus mit, um lernen zu können? Also nicht Schuldige zu suchen, sondern sich gemeinsam die Zeit zu nehmen, um Lernmöglichkeiten zu finden.
Und der letzte Aspekt ist der Aspekt individuelle Stärken zulassen. Menschen sind ja unterschiedlich von der Persönlichkeit her und sie liegen uns nicht alle gleichermaßen. Wenn ich im Team jemanden habe, der stets auf das Risiko hinweist und der eine Gefahr schon beschreibt, bevor andere die beschreiben, kann das anstrengend sein. Aber es ist auch sehr nützlich, wenn man in gefährlichem Terrain unterwegs ist. Wenn ich jemanden habe, der als einziger unter lauter wissenschaftlich orientierten Mitgliedern esoterisch orientiert ist, dann muss ich trotzdem mich mit ihm auseinandersetzen und diesen Aspekt der Diversität zulassen und es nicht vorschnell konform machen.
Ja, dann fasse ich jetzt vielleicht einmal noch die 5 Elemente zusammen. Und zwar haben wir als erstes gehabt, offen die eigene Meinung äußern können. Dann hatten wir den Aspekt, jeder spricht gleich viel. Dann die soziale Empathie, Fehler auch als Lernchance oder Lernproblem sehen und jetzt noch zuletzt die individuellen Stärken, Talente und auch Fähigkeiten schätzen. Jetzt haben wir gerade schon einiges zum Konzept, zum Ursprung, wie auch gerade zu den Elementen gesagt und wir haben natürlich auch diesmal wieder ein Fallbeispiel mitgebracht, an welchem, wie ich finde, man ganz gut sieht, was denn passiert in einem Team, wenn keine psychologische Sicherheit vorhanden ist und wie man aber dann das Konzept auch implementieren kann im Team. Und vielleicht sage ich mal kurz was zu dem Team und lade dann dich dazu ein, Thomas, zu erzählen, was wir erlebt haben. Also wir begleiten inzwischen seit ein paar Monaten ein Führungsteam. Das besteht aus 10 Bereichsleitern und 2 GeschäftsführerInnen. Es handelt sich dabei um ein mittelständisches Unternehmen, das im Energiesektor tätig ist. Und wir haben im Rahmen, ich glaube, des ersten oder zweiten Strategieworkshops, den wir damals begleitet haben, eine doch sehr eindrückliche Situation erlebt. Erzähl uns doch mal.
Der Strategieworkshop, an den ich mich jetzt erinnere, war für 2 Tage angesetzt. Und ich erzähle vom ersten Tag. Der erste Tag war bei der Diskussion davon gekennzeichnet, dass es sehr schnell hin und her ging. Themen wurden angeschnitten und rasch wieder verlassen. Nachfragen wurden teils unwillig beantwortet oder, wenn sie beantwortet wurden, haben die Frage gestellt, sowas gesagt wie, habe ich schon kapiert, sodass der es erläutern wollte, nicht weiter erläutern wollte. Bei einigen Themen war auffällig, dass nur 2 gesprochen haben und manche sind fast über 60 Minuten sprachlich abgetaucht und waren stille Zuhörer. In der psychodynamischen Psychologie sprechen wir in solchen Momenten ja auch von einer Kampf-Flucht-Dynamik im Team, wo man von Hölzchen auf Stöckchen kommt und wo man nicht sicher sein kann, was aus einem Beitrag gemacht wird, wenn man ihn unbedacht äußert. Mein Gefühl dabei war, dass ich mich zunehmend unsicherer empfand, selber meine Meinung zu sagen und zu intervenieren. Ich habe mich zurückgehalten und wir haben dann ja auch daraus etwas gemacht.
Genau. Als ich dir jetzt gerade nochmal zugehört habe, erinnere ich auch noch ganz eindrücklich, wie wir nach dem ersten Tag, was ja nicht unüblich ist, auch nochmal den vergangenen Tag gemeinsam durchbesprochen haben und wie wir dieses Gefühl, das du gerade als zunehmendes Unwohlsein und selber nicht mehr wirklich die eigene Meinung einbringen wollen oder auch unterbrechen wollen, wie wir das beide wahrgenommen haben und dann doch relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen sind, dass wir den zweiten Tag dazu nutzen, das Konzept der psychologischen Sicherheit einzuführen. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Also wir haben am nächsten Tag einmal von dem Konzept erzählt und dann auch die 5 Elemente, die wir hier gerade schon erwähnt haben, besprochen und haben dann diese 12 Personen, also das Führungsteam, dazu eingeladen, einen Fragebogen dazu auszufüllen. Und in dem Fragebogen werden die 5 Elemente abgefragt und es geht darum, sich selbst als Team einzuschätzen, also ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung, und zwar wie man die Zusammenarbeit und das Miteinander auf diesen 5 Ebenen oder 5 Elementen wahrnimmt.
Ich steig mal ein und wir haben dann die Antworten der Teilnehmer auf einem Flipchart visualisiert und die Teilnehmer eingeladen, zu erklären, warum sie was angekreuzt haben bei den Antwortmöglichkeiten und ob sie Beispiele vom ersten Tag des Strategieworkshops finden, worauf sie sich beziehen.
So viel kann man schon mal sagen, dass, und es ist etwas, was wir sehr oft erleben, dass der Faktor, jeder spricht gleich viel, eine nicht besonders hohe Wertung bekommen hat. Also da war den Teilnehmenden schon, wenn sie quasi im Rahmen des Konzepts und des Fragebogens auch nochmal drüber nachgedacht haben, war ihnen klar, dass sie darauf nicht besonders achten. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, wir haben es ausgewertet, wir haben gemeinsam mit ihnen die verschiedenen Situationen durchgesprochen. Was haben wir denn dann gemacht? Also wir haben sie nicht einfach so stehen gelassen. Wie geht man denn damit gut um? Wie schaut man denn, dass die einzelnen Aspekte auch in Zukunft vertieft werden?
Im Grunde genommen haben wir ja mit der Einführung des Konzepts und mit dem Fragebogen dafür gesorgt, dass eine Sensibilisierung für diese Aspekte in der Wahrnehmung und im Handeln der Teilnehmer entsteht. Und wir haben auch gefragt, ob sie mit diesem Konzept einverstanden sind und ob sie wollen, dass das zum handlungsleitenden Konzept für ihre Teamarbeit wird, weil ja jedes Team gerne gute Ergebnisse haben will. Und sie waren damit einverstanden.
Ja, finde ich nochmal einen sehr guten Hinweis, dass wir es nicht quasi einfach übergestülpt haben, sondern es schon gemeinsam besprochen und auch geguckt haben, passt es denn für das Team und wollen die damit arbeiten?
Und dann sind wir inhaltlich weitergegangen und haben einen weiteren Punkt im Strategieworkshop bearbeitet, haben aber vorher Beobachterrollen verteilt und wir haben das spaßhaft Minister für jeder spricht gleich viel, Minister für soziale Empathie, Minister für offen die eigene Meinung äußern und Minister für Umgang mit Fehlern gegründet. Und das hat dazu geführt, dass schon während der Diskussion zum Beispiel der Minister für jeder spricht gleich viel gesagt hat, ich glaube, Patrick, der viel von IT versteht, hat jetzt schon eine Viertelstunde nichts gesagt, obwohl wir über neue Systeme reden. Das war eine neue Art, auf etwas zu reagieren. Oder nachdem gelacht wurde, als Hannes eine markige Bemerkung gemacht hat, sagte die Ministerin für soziale Empathie, witzig ja, kann aber schief ankommen. Und man konnte merken, dass das einen Moment innehalten ausgelöst hat.
Ja, ich finde, es ist ein sehr wichtiger Aspekt und dieses Rollenverteilen wird auch oft unterschätzt. Das hat nämlich den Effekt, dass wenn im Team, so wie hier in diesem Führungsteam, klar ausgemacht wird, wer welche Rolle hat, also der Minister für jeder spricht gleich viel, hat dann oder bekommt dann auch die Autorität, mal einzuschreiten und wie in deinem Beispiel gerade den ITler darauf hinzuweisen, doch auch mal was zu sagen. Also es ist dann nicht ein, irgendjemand nimmt sich das heraus und spricht einzelne Personen an, sondern es ist jemand, der offiziell diese Rolle bekommt und sich ja im Prinzip die Autorität hat, das auch zu tun.
Das heißt, die Rollen geben Erlaubnis,
genau,
was zu thematisieren, was sonst unbemerkt und störend läuft. Wird auch noch auf einen anderen Punkt kommen. Wir haben ja oft festgestellt, dass die Teams total erstaunt sind, wie wenig sie über Fehler sprechen. Also gute Teams sagen relativ offen, da habe ich einen Fehler gemacht. Und dann glauben die Kollegen, es wäre gut zu sagen, du machst nichts, kann jedem passieren. Und dann diskutieren sie weiter. Wir kennen nur ganz wenige Teams, die wirklich überlegen, Lessons learned. Wie ist der Fehler passiert? Was haben wir nicht gut genug gelernt? Und was müssten wir anders machen? Denn in diesem aus Fehler lernen ist ja eine große Chance drin, noch als Team Dinge wirklich anders zu machen.
Ja, finde ich auch nochmal schön, darauf zu achten, ist nicht nur ja passiert, sondern dann auch wirklich zu vertiefen und Lerneffekte herauszuarbeiten. Vielleicht noch, um dieses Beispiel abzuschließen, was wir dann gemacht haben. Also wir haben eben diese Rollen verteilt, wir haben den Fragebogen mit dem Team gemacht und haben dann, ich meine nach 2 oder 3 Wochen, wahrscheinlich waren es 3, im nächsten Strategieworkshop das nochmal aufgegriffen. Also wir haben mit dem Team nochmal dazu gearbeitet, Wie läuft es? Wie fühlen sich die einzelnen Minister, die diese Rollen bekommen haben? Passen diese Rollen auch noch oder sollen sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schon weitergegeben werden? Also im Prinzip haben wir einen Lerneffekt hervorgehoben. Wir haben geschaut, was läuft schon besser und wo muss man vielleicht auch noch mal weiterhin oder mehr darauf achten, dass zum Beispiel wirklich jeder gleich viel spricht.
Man könnte sagen, und darauf weist ja auch der Buchtitel von Amy Edmondson, Die angstfreie Organisation, hin, dass wenn ein Team sich mehr an diese Verabredung hält, der Angstlevel, der in jeder Gruppe mehr oder weniger da ist, so weit sinkt, dass man sich mehr trauen kann. Und weil man sich mehr trauen kann und seltener vor den Kopf gestoßen wird oder ignoriert wird, wird das ganze Team kreativer und kann schneller Lösungen finden. Ich will da noch mal dran erinnern, das hast du am Anfang ja gesagt. Google ging es ja darum, Hochleistungsteams zu identifizieren. Also es ging um Output. Das ist eigentlich sehr schön, dass gute Leistung mit guter Menschlichkeit bei diesem Konzept zu kombinieren ist.
Ja, jetzt haben wir ja einiges darüber erzählt und auch berichtet, was machen denn Teams oder was können Teams tun, um psychologische Sicherheit zu fördern? Und eingangs haben wir ja aber auch gesagt, es wird auch darum gehen, was denn eine Führungskraft machen kann, um psychologische Sicherheit in ihrem oder in seinem Team herzustellen und zu fördern. Willst du mal mit einem Aspekt oder einem Element beginnen?
Der erste Aspekt bezieht sich darauf, wie Führungskräfte mit schlechten Nachrichten umgehen. Und als Spruch könnte man sagen, umarme den Boten schlechter Nachrichten. Wenn jemand kommt und von einem Misserfolg berichtet oder von einem Kunden, der verloren gegangen ist oder von einem Problem mit einer Maschine, sodass die Produktion ausgefallen ist, dann gibt es manchmal die Tendenz, den Boten dafür zu bestrafen. Das Gegenteil ist für psychologische Sicherheit wichtig, zu sagen, gut, dass du das bemerkt hast, gut, dass du das hier bringst, lass uns zusammen darüber nachdenken, so wie du, sollten das alle machen.
Ja, ein zweiter Aspekt, was Führungskräfte auch tun können, ist sichere Gesprächsräume schaffen. Das ist zum einen in so Meetings, wie wir es vorhin geschildert haben, möglich. Also, dass darauf speziell die Führungskraft nochmal achtet, dass persönliche Empfinden oder auch persönliche Meinungen zugelassen und nicht kritisiert werden, sondern eben akzeptiert werden. Und dass aber auch, gerade wenn es mal zu einer etwas heftigeren oder einer negativeren Reaktion kommt und die Führungskraft das bemerkt, das zum einen benennt und dann aber auch den Raum schafft, es nicht eben nur zu benennen und sagen Stopp und dann weitergeht, sondern es auch kurz bespricht. Das ist das eine in Teammeetings. Und das andere, was etwas ist, was auch sehr oft unterschätzt wird, ist einfach mal den Kontakt zu einzelnen Personen suchen. Also ganz banal mit der Kaffeetasse über den Gang ins Büro des Mitarbeiters zu gehen und zu fragen, na, wie läuft es denn gerade? Gibt es ein Thema, das es vielleicht zu besprechen gibt? Also im Prinzip das Bild der, wie man so gerne sagt, immer eine offene Tür haben.
Ein weiterer Punkt, was psychologische Sicherheit fördert, ist, wie häufig und auf welche Art und Weise Feedback gegeben wird. Wir haben ja alle gelernt, das Sandwich-Feedback. Ich sag dir was Gutes, ich sag dir was Kritisches, ich sag dir was Gutes, die beste Methode ist. Autoren, die sich mit psychologischer Sicherheit beschäftigen, stellen das in Frage. Sie sagen, wenn die Atmosphäre gut ist und wenn wir gemeinsam wissen, wofür wir arbeiten und davon überzeugt sind, dass alle das Beste wollen, aber nicht immer hinbekommen, kann man sehr klar, sehr freundlich auch ein schwieriges Feedback geben und am besten dabei auf den Effekt hinweisen. Wenn du das so machst, kann es sein, dass unser Kunde sich schlecht fühlt und uns verloren geht. Die Idee ist, dass der erste Teil des Sandwich-Feedbacks quasi immer gelebt wird. Wir machen das gut zusammen, wir sind motiviert, wir sprechen kurz miteinander, wir haben auch Humor. Und darum kann man direkt auf das Kritische kommen und es ist dann sehr viel effektiver. In dem Fallbeispiel, was wir hatten, gab es ja den einen Moment an dem zweiten Tag, wo der Geschäftsführer die Bereichsleiter fragte, und was denkt ihr über diese anstehende Veränderung jetzt? Und es war schön zu beobachten, wie sie mit ihren Geführten antworteten. Meine Mitarbeiter machen sich noch gar keine Gedanken. Meine Mitarbeiter reden vermehrt von Kündigung. Es war wunderbar zu sehen, wie der Geschäftsführer dann sagt, ja gut, aber ich meine nicht eure Mitarbeiter. Ich meine euch, ich meine dich. Findest du das gut oder findest du das schlecht? Und dann kam auch, ich finde die Zielrichtung gut, aber wie wir es machen, finde ich schlecht. Mhm. Es kam auf diese direkte Feedback, redet nicht von denen, redet von denen, kam die Diskussion dann nochmal in Gang.
Also in gewisser Weise wurde ja auch da ein Gesprächsraum geschaffen,
ja,
darüber zu reden, was macht es mit mir, welche Ängste habe ich vielleicht auch, was die Veränderung angeht oder welche Sorgen.
Sina, kannst du die Take-Home-Messages für uns zusammenfassen?
Ja, also das Erste ist, und ich finde, es war in dem Beispiel auch nochmal schön sichtbar, psychologische Sicherheit muss erarbeitet werden. Es ist nicht unbedingt etwas, was von Grund auf in einem Team gegeben ist. Und der Grund, warum ich in einem Team psychologische Sicherheit haben möchte, ist der, weil es Teams zu leistungsfähigeren Teams macht, also sprich auch den Output erhöht. Und das Dritte ist, dass sowohl die Teammitglieder als auch die Führungskraft etwas dafür tun kann, um psychologische Sicherheit herzustellen und zu fördern. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, haben wir natürlich noch unsere, wie immer, Abschlussfrage. Welches Bild wollen wir denn unseren ZuhörerInnen mitgeben?
Ich stelle mir ein Team vor, das sich in einem Klettergarten bewegt, auf sehr hohen Stegen und auf wackeligen Brücken unterwegs ist und dass direkt unter dem Team ein Sicherheitsnetz gespannt ist, sodass, wenn man abrutscht, man nicht tief, sondern weich fällt und dann die Menschen sich rasch wieder gegenseitig unterstützen können, auf den jeweiligen Steg zu kommen.
Man wird also aufgefangen, wenn mal etwas schief läuft oder nicht so, wie man es geplant hat.
Ganz genau.
Ja, dann vielen Dank dir, Thomas, für das Gespräch und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. In einem Monat wird es die nächste Folge von uns geben. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback, Kommentare oder aber auch sehr gerne Themenwünsche.
Dankeschön, Sina.